Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Evangelischen Gemeinde am Sohnwald, hier in Winterbach. Wir haben wundervollen Sonnenschein. Seltsam. Ich spreche hier vor leeren Stühlen. Wie ja bekannt ist, dürfen wegen der Corona-Pandemie zum Schutz für uns alle keine Veranstaltungen stattfinden. Also ist heute niemand hier. Ein Gottesdienst ohne Besucher. Komisch, seltsam. Und doch ein Gottesdienst, weil Gott uns dienen, uns beschenken möchte. Egal, ob wir uns hier treffen können oder ob wir zu Hause sind. Also begrüße ich Sie, ich begrüße euch zum heutigen Gottesdienst, alle, die sonst immer hier sind, aber auch alle Zaungäste von nah und fern, die jetzt die Audio- bzw. Videoübertragung miterleben. Wir bieten Ihnen, euch, nun einen Kurzgottesdienst mit einer kleinen Kinderüberraschung, etwas Musik und einer Predigt von Dietrich Neiss. Zunächst lese ich aus Psalm 146 nach der Neuen Genfer Übersetzung die Verse 5 und 6. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Der Psalmschreiber spricht davon, dass Gott Treue hält. Wunderbar, Gott ist treu. Er lässt uns nicht hängen. Das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich möchte nun mit diesem Gott reden, ich bete. Danke, allmächtiger Gott, dass du Treue hältst. Danke, dass du uns Menschen nicht aufgibst. Danke, dass du auch Herr bist über das Coronavirus. Wir bitten dich um deine Hilfe für alle Menschen, die erkrankt sind, für Menschen, die schwierige Entscheidungen zu treffen haben, für Mediziner, Verantwortliche in Behörden und für unsere Regierung. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt an unserem etwas komischen, seltsamen Gottesdienst teilnehmen. Herr, hilf uns allen, dass wir uns heute von dir und deiner Treue beschenken lassen. Amen.
Was interessiert mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Mit diesem Satz will ich in der Regel zum Ausdruck bringen, dass mich etwas nichts angeht, dass etwas irgendwie weit weg für mich selbst ist und auch, dass ich mich mit einem bestimmten Thema, mit einem Problem überhaupt nicht beschäftigen möchte. So ging und geht es vielen, auch mit dieser Virusgeschichte. Irgendwie doch weit weg. Aber wir merken jetzt, dass wir uns auch hier dieser Sache nicht entziehen können. Und so schnell betrifft uns etwas, was zuerst weit weg schien. Wir sind heute Morgen hier nicht die letzten Mohikaner, die unbedingt einen Gottesdienst durchziehen wollen. Wir sind ein kleines Team von Mitarbeitern, die versuchen auf diese Weise und mal in anderer Form mit euch, mit allen, die jetzt zuhören und zusehen, Gottesdienst zu feiern. Weil wir bei allen Fragen und Unsicherheiten, mit denen wir leben müssen, unseren Herrn Jesus haben. Und deshalb kommen wir jetzt zu ihm. Petrus hat einmal gesagt: Herr, wohin sonst sollen wir denn gehen? Wo sollen wir denn die Antworten auf die Fragen, die unser Leben betreffen, abholen? Du Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und so feiern wir diesen Gottesdienst ganz bewusst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte vor der Predigt nochmal beten. Lieber Vater, danke, dass du jetzt hier bist. Das macht gar nichts, dass wir in verschiedenen Räumen sitzen. Du bist da und wir wollen wirklich auf das hören, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Wir gewinnen Menschen jeder Generation am Sohnwaldrand und darüber hinaus für ein Leben mit Christus und helfen einander, Jesus ähnlicher zu werden, damit Gott in allem geehrt wird. Dieses Ziel hat die Leitung der Gemeinde am Sohnwald formuliert. Hierauf möchte sie den Fokus setzen. Das ist so die Daseinsberechtigung dieser Gemeinde. Und dazu hat man Werte formuliert. Werte, das ist so ein großes Thema im gesellschaftlichen Kontext. An allen Ecken hört man das. Parteien, Staaten, Staatenbündnisse formulieren ihre Werte. Und sie legen Wert darauf zu betonen, dass sie überhaupt welche haben. So im Gegensatz zu anderen. Da gibt's eine Werteunion. Man spricht von Leitkultur, von Leitwerten, alles solche Schlagworte in dieser Diskussion. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Wir haben Werte. Haben wir die in der Tasche? An meinem Handeln, da zeigt sich, was wirklich Wert hat, was mir wirklich etwas wert ist. Und gerade in Krisenzeiten blättert dann schnell der Lack von der Fassade unseres Lebens ab. Und innerhalb dieser Predigtreihe über Ziele und Werte soll es heute um das Thema Treue gehen. Treue. Da denkt man schnell an Treue in Ehe und Beziehung. In meinem Bekanntenkreis, da haben schon einige Paare goldene Hochzeit gefeiert. Das finde ich stark. 50 Jahre verbindlich eine Beziehung gelebt. Andere können schon nach kurzer Zeit kaum noch mit den Marotten des Partners umgehen. Und dann hört sich 50 Jahre extrem lang an. Mir gefällt, wenn junge Paare ein Eheversprechen selbst formulieren, wenn sie sich bewusst machen, was sie sich wirklich versprechen und das in eigenen Worten ausdrücken. Wo sonst begegnet uns noch der Begriff Treue? Treuebonus bei der Payback-Karte. Regelmäßiges Kaufen bei einem Konzern, das bringt mir Vorteile. Vorgestern haben wir eine extra Treuekarte für die Fleischtheke eines Ladens erhalten. Bei Treue zur Fleischtheke statt zu dem SB-Fleischwarenregal bekommt man eine Fleischwurst geschenkt. Das ist mal was. Oder es gibt Firmen, da wird ein Mitarbeiter des Monats benannt. Pflichterfüllung, das wird belohnt. Aber Treue, das ist doch eigentlich mehr als nur irgendwie durchzuhalten. Das ist mehr als Rabattaktion. Das ist mehr als Pflichterfüllung. Ich möchte dazu gerne einen Bibeltext mit euch zusammen lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 19, Vers 11 bis 27. Die Leute hörten Jesus aufmerksam zu. Sie meinten, Gottes neue Welt würde sichtbar kommen, sobald Jesus in Jerusalem eintraf. Darum erzählte er ihnen noch ein Gleichnis. Ein Fürst trat eine weite Reise an. Er sollte zum König gekrönt werden und dann wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Knechte zu sich, gab jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte: Setzt dieses Geld gewinnbringend ein. Ich komme bald zurück. Viele Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung: Diesen Mann werden wir nicht als König anerkennen. Trotzdem wurde er gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Er befahl die Knechte zu sich, denen er das Geld gegeben hatte, und wollte wissen: Was habt ihr damit gemacht? Der erste berichtet: Herr, ich habe das 10-fache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet.
Ausgezeichnet, rief der König. Das hast du gut gemacht. Du hast dich in dieser kleinen Aufgabe bewährt. Ich vertraue dir die Verantwortung von 10 Städten an.
Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: Herr, ich habe das 5-fache an Silberstücken gewonnen.
Gut, antwortete der Mann, du wirst Verwalter über 5 Städte.
Nun trat ein anderer Knecht vor und sagte: Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich hab's in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte dich als strengen Herrn, denn du nimmst, was dir nicht gehört, und du erntest, was andere gesät haben.
Da rief der König zornig: Du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du Nichtsnutz. Wenn du weißt, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört, und ernte, wo ich nicht angebaut habe, warum hast du das Geld nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen.
Er forderte die Umstehenden auf: Nehmt ihm das Geld ab und gebt es dem Mann, der 10 Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat.
Aber Herr, widersprachen seine Leute, der hat doch schon genug.
Das sagte ihnen der König: Ich versichere euch, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Doch jetzt holt meine Feinde her, die mich nicht als König anerkennen wollten. Sie sollen vor meinen Augen hingerichtet werden. Bei den meisten Gleichnissen, bei diesen Beispielgeschichten, da steht in der Regel dabei, aus welchem Grund Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und dabei hat nicht jedes Detail eine hochtheologische Bedeutung. Meist geht es um eine zentrale Aussage in eine bestimmte Situation hinein. Und trotzdem finden sich immer wieder auch wichtige, interessante Details. Der Hintergrund dieser Geschichte: Die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, waren aus Neugierde und auch aus Sensationshunger dabei. Sie aber auch die Jünger, also so seine engsten Freunde, die rechnen jetzt mit einem echten Knaller. Jesus reist nämlich gerade Richtung Jerusalem. Dort wird er doch jetzt endlich die Katze aus dem Sack lassen. Wenn er der ist, der er in den letzten Jahren behauptet hat zu sein, dann muss es doch jetzt losgehen. Jesus, der wird die Römer aus der Stadt und die Pharisäer aus dem Tempel jagen. Sein Königreich steigt in den nächsten Tagen, und das will doch keiner verpassen. Mehrfach hat Jesus aber deutlich ausgesprochen, dass etwas ganz anderes vor ihm liegt. Auch noch in Kapitel 18, da hat er von Leid, ja, sogar von seinem eigenen Tod gesprochen. Das wird ihn jetzt in Jerusalem erwarten. Das Reich des Himmels, das startet jetzt noch nicht sichtbar. Ich gehe erst noch mal weg und ihr sollt in der Zwischenzeit in meinem Auftrag hier in dieser Welt sein. Das drückt diese Geschichte aus. Das ist so die zentrale Aussage darin.
Ein
Ein Fürst trat eine weite Reise an. Er sollte zum König gekrönt werden und dann wieder in sein Land zurückkehren.
Das ist jetzt erstmal so ein bisschen eine seltsame Situation, die Jesus hier beschreibt. Da ist ein Fürst und dann reist er woanders hin in ein anderes Land und dort soll er König werden und dann kommt er zurück. Für die Zuhörer von Jesus war das überhaupt nichts Fremdes. Sie kennen das. Sie erinnern sich an Herodes den Großen. Der unterstützte im römischen Machtkampf Marcus Antonius, der im Streit, ja im Krieg mit Octavian lag. Der hat diesen Krieg verloren. Und Octavian, der spätere Augustus, der zitiert Herodes nach Rom. Aber der Herodes, das war schon ein Schlauer, das war ein geschickter Fuchs. Und er wurde als König bestätigt, obwohl auch noch Juden nach Rom gereist waren, um das zu verhindern. Einige Jahre später hat einer seiner Söhne im Prinzip die gleiche Reise gemacht. Nachdem sein Vater gestorben war, wollte auch er vom Kaiser als König in Palästina bestätigt werden. Er wurde kein König. Stattdessen wurde ein Statthalter Roms in Jerusalem eingesetzt, später der Pilatus. Und für den Sohn von Herodes, da blieb nur so ein Minijob übrig. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Knechte zu sich, gab jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte: Setzt dieses Geld gewinnbringend ein. Ich komme bald zurück. Handelt, bis ich wiederkomme. Das ist die Erwartung, die der Herr an seine Leute hat. Ich überlasse euch mein Geld, ich überlasse euch meine Güter, ich überlasse euch meine Gaben. Bewirtschaftet sie in meinem Namen. Handelt damit. Und dann Vers 14, viele Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung: Diesen Mann, den werden wir nicht als König anerkennen. Es gibt also auch Widerstand. Und in diese Situation hinein stellt der Fürst an 10 seiner Knechte diese Erwartung: Handelt, bis ich wiederkomme. Sie sollen in einer Umgebung, die ihrem Herrn gegenüber nicht gut, nicht positiv gegenüber eingestellt ist, leben und die Geschäfte führen. Sie sollen nicht auf eigene Rechnung, sondern im Auftrag und im Namen ihres Chefs arbeiten. Handelt, bis dass ich wiederkomme. So übersetzt Luther, aber auch die meisten anderen deutschen Übersetzungen an dieser Stelle. Manche andere, gerade Übersetzungen der frühen und der arabischen Christenheit, übersetzen hier sinngemäß: Handelt, noch während ich schon wiederkomme. Oder auch: Handelt, weil ich wiederkomme. Trotz aller Widerstände und vielleicht auch der eigenen Zweifel, der Herr bestimmt den Zeitpunkt, wann dieser Auftrag endet. Und dann kommt der Chef zurück. Er wurde zum König gekrönt. Er ruft seine Knechte, er ruft seine Mitarbeiter zu sich. Und dann lässt er sich berichten. Vers 16. Der Erste berichtet: Herr, ich habe das 10-fache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet. Das nenne ich mal erfolgreich. Ich habe gar nicht richtig ausgerechnet, wie viel Prozent Gewinn das ist. Aber auch hier lohnt sich ein Blick auf andere Übersetzungen. Richtiger übersetzt sollte es eigentlich heißen: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu erworben. Der Mitarbeiter weiß, was letztlich die Basis für den Gewinn ist. Nicht sein Einsatz, sondern das, was ihm sein Herr anvertraut hat. Nicht ich, sondern dein Pfund, Herr, das hat den Gewinn erbracht. Deshalb wird der Mitarbeiter auch nicht für seinen Erfolg gelobt, sondern für seine Treue.
Du hast dich bewährt. Du bist treu gewesen. In Zeiten, in denen sich andere für mich und dafür, dass sie mich kennen und zu mir gehören, schämen, da hast du das Firmenschild meiner Firma sogar neu gestrichen. Das Gleichnis bleibt so ein Stück offen für Spekulationen. Denn nur 3 der Mitarbeiter erscheinen hier beim König. Wie ist es wohl den anderen ergangen? Was sagt der Chef wohl zu dem, der unter die Räuber gefallen ist, der sein Pfund für den Chef anlegen wollte, der sich treu zu ihm bekannt hat, aber man hat ihm alles genommen? Was sagt er zu dem, der Konkurs ging? Erfolgversprechend angelegt, aber aufs falsche Pferd gesetzt. Alles verloren. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern, den Menschen, die ihm nachfolgen, auch einen Auftrag gegeben. Der ist sehr bekannt, formuliert in Matthäus 28. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft allen Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich glaube, die Situation, in der wir heute leben, wird in dem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium ziemlich eindeutig beschrieben. Jesus ist zu seinem Vater in den Himmel zurückgegangen, mit dem Versprechen wiederzukommen. Das wollen viele Menschen nicht wahrhaben. Und weil es so lange dauert, kommen auch seinen Leuten manchmal Zweifel. Aber er hat uns seine Gaben anvertraut. Glaube, Hoffnung, Liebe. Handelt damit. Stellt euch treu zu mir. Lebt in dieser Welt, die von mir nichts wissen will, erkennbar als Menschen, die zu mir gehören. Unsere Gemeindeleitung hier hat den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, für uns hier neu als Ziel unserer Gemeindearbeit formuliert. Wir gewinnen Menschen jeder Generation am Sohnwaldrand und darüber hinaus für ein Leben mit Christus und helfen einander, Jesus ähnlicher zu werden, damit Gott in allem geehrt wird. Die Erwartung von Jesus an uns ist nicht Erfolg, sondern Treue. Es geht nicht um Gewinn, es geht um Treue. Gleichnis spricht aber auch davon, dass mich der König einmal zu sich rufen wird. Jesus wird fragen, was ich mit dem Pfund, das er mir anvertraut hat, gemacht habe. Werd ich dann wieder sagen müssen, dass mich ein Sack Reis, der in China umfällt, nicht interessiert? Werd ich sagen müssen, dass ich mich nicht darum gekümmert habe, ob Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass Frauen in Indien vergewaltigt werden, dass im Sudan Kinder als Soldaten kämpfen und dass die Schöpfung im Smog erstickt? Werd ich sagen müssen, dass die Rosen am Gemeindehaus schön blühen, aber dass ich auch nichts dafür kann, dass die Leute aus dem Dorf und aus dem Umfeld nicht in den Gottesdienst kommen? Das ist jetzt sehr komprimiert ausgedrückt, aber wir merken doch, unsere Welt ist sehr komprimiert. Ich glaube, ich kann mich nicht damit herausreden, dass ich das Pfund, das Jesus mir anvertraut hat, ungenutzt, aber vollständig zurückgeben kann. Dass ich meinen Glauben bewahrt habe. Aber keiner hat was davon gemerkt. Ich wollte als Teenie schon als Christ leben. Ich wollte auf der einen Seite etwas vom Glauben an Jesus weitergeben, aber auf der anderen Seite war ich auch ein ziemlicher Feigling. Damals habe ich dann ganz mutig einen großen Aufkleber auf den Ranzen geklebt. Jesus liebt dich. Das stand da drauf.
ein roter Aufkleber. Aber oft habe ich den Tragegriff an meinem Ranzen geschont und den Ranzen dann lieber so unter den Arm geklemmt, damit der rote Aufkleber nicht ganz so direkt aufgefallen ist. Heute schäme ich mich dafür. Montagmorgen kurz vor 8 in deutschen Betrieben. Na, wie war dein Wochenende? Alles Panne, Fußball ist ausgefallen. Ich habe Holz gemacht mit meiner neuen Motorsäge. Ich war im Gottesdienst. Ich habe Abendmahl gefeiert. Eigentlich wollten wir heute Morgen hier Abendmahl feiern. Das machen wir natürlich nicht. Und trotzdem kannst du jetzt aufstehen, wenn du dich jetzt zu diesem Herrn Jesus bekennen möchtest. Wenn du dich mit unter sein Kreuz stellen möchtest. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen, schreibt Paulus, und an euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Und nach dem Essen, da nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod am Kreuz für uns getan hat, bis er kommt. Lieber Herr Jesus, und du kennst uns und du weißt, mit welchen Gaben und Fähigkeiten du uns ausgestattet hast. Wir stehen hier vor dir und fragen uns immer wieder, was habe ich getan mit meinem Leben? Was tue ich mit meinem Leben? Und an vielen Stellen erkenne ich, dass ich nicht treu bin, dass ich mich nicht zu dir bekenne, dass ich nicht zu dir stehe. Danke, dass du das vergibst und dass du ganz neu, auch heute Morgen, diesen Auftrag in mein Leben hineinlegst. Handel, bis ich wiederkomme. Danke für deine Gegenwart in meinem Alltag. Amen.
Ja, wie gut, dass die Treue Gottes nicht abhängig ist von unserer Unmöglichkeit, uns hier zu treffen heute. Vielen Dank nochmal, Dietrich, für die gute Predigt auch zum Thema Treue, wie Gott uns auch motiviert, treu zu sein, weil wir von seiner Treue lernen können. Und jetzt haben wir ganz besondere Zeiten. Jetzt sind wir gefragt, auch die Gaben, die Gott uns gegeben hat, vielleicht mal ganz anders einzusetzen als bisher. Ich denke da gerade an die Freaks von euch, unter euch, die mit digitalen Medien gut umgehen können. Also sprich, online gehen im Gottesdienst oder vielleicht auch mal der Oma eine CD kopieren, damit sie die Predigt auch hören kann. Nutzt auch unbedingt jetzt die Gelegenheit, um euch untereinander zu vernetzen. Nimmt das Telefon in die Hand und was es alles gibt, WhatsApp, Insta und so weiter. Jetzt könnt ihr mal so richtig loslegen mit den digitalen Medien. Ich glaube, das ist auch eine Gabe, die uns Gott geschenkt hat und die dürfen wir jetzt reichlich nutzen. Vielleicht ist es auch mal eine Chance, ganz in sich zu gehen, auch mal im kleinen Kreis. Warum nicht auch mal zu Hause Abendmahl feiern in der Familie? Das ist jetzt durchaus angemessen und angebracht. Und vergesst die Leute nicht, die auch sonst einsam sind. Vielleicht könnt ihr eine Telefonliste machen. Ruft an, bis die Drähte glühen. Ja, und in diesem Sinne wollen wir auch weitermachen, solange diese Einschränkungen bestehen, die uns auferlegt sind. Wir haben vor, jeden Gottesdienst um 10 Uhr sonntags morgens online zu stellen. Das wird also ab jetzt der Fall sein, sodass ihr alle um 10 Uhr den aufgezeichneten Gottesdienst anschauen könnt oder auch auf unserer Homepage als Audiodatei anhören oder runterladen. Also das haben wir jetzt vor. Seid gespannt, was hier auf uns zukommt, und habt keine Angst, der Herr ist mit uns. Seine Treue, seine Gegenwart ist unabhängig von der Möglichkeit, uns treffen zu können. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch den Segen sprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.